Nach dieser 1A-Staffelstabübergabe auch von mir ein herzliches Willkommen in den Mediennachrichten für den heutigen Mittwoch, den 26. Juli. Wieder mal hat die Redaktion von Korax hier Neuigkeiten rund um und auch aus der Medien und dabei vor allem aus der Netzwelt für euch zusammengetragen. Was dabei da Woche für Woche rumkommt, das hört ihr hier jeden Mittwoch und so auch heute. Und da schauen wir doch gleich darauf, was uns im Folgenden erwartet. Den Anfang macht da Elisabeth mit einer Bürgerinitiative, die sich da nennt Berlin werbefrei und die sich, man hört es vielleicht schon aus dem Namen raus, für die Begrenzung von Werbeflächen in Berlin einsetzt. Wie das Ganze aussieht, was die da machen und welche Konsequenzen oder alternativen Vorschläge es da vielleicht gibt oder nicht gibt, das hat sich Elisabeth für euch angeschaut.
An dieser Stelle schauen wir nach Berlin in den Mediennews und ich will Ihnen das Engagement einer Bürgerinitiative vorstellen. Die sind derzeit dabei, ein sogenanntes Antikommodifizierungsgesetz einzureichen. Schwieriges Wort. Die Initiative Volksentscheid Berlin werbefrei will nämlich die Werbeflächen Berlins grundlegenden Regeln unterziehen. Fadi von der Initiative stellt das Ansinnen der Initiative vor und natürlich die Initiative selbst.
Wir, die Bürgerinitiative Berlin werbefrei, eine bunte Mischung aus Studenten, Schülern und sonstigen Menschen aus Berlin, die die Schnauze voll haben, dass unsere Stadt immer mehr zu einem Werbeprospekt verkommt, insbesondere wenn man sich die stark frequentierten Straßen und Flächen anschaut, ändert sich massiv gerade das Gesicht der Stadt. Es wird immer kommerzieller in dem öffentlichen Raum. Die Stadt verkommt zu Ware. Deswegen auch das Antikommodifizierungsgesetz. Kommodifizierung steht für die Kommerzialisierung öffentlicher Ressourcen. Und daher unser Gesetzentwurf, um dem erstmal etwas entgegenzusetzen.
Ja, soweit erstmal dazu. Aber wie genau das jetzt passieren soll, das ist natürlich noch die Frage. Die Initiative schreibt auf ihrem Internetauftritt, man wolle die Werbung in verträgliche Bahnen lenken. Die Initiative bietet da ein Konzept an für den verträglichen Umgang mit Werbeflächen im öffentlichen Raum. So heißt es da auf der Website. Fadi von der Initiative berichtet hier im Folgenden noch davon, was in dem Gesetzentwurf eigentlich steht.
Unser Konzept läuft so, dass wir sagen, prinzipiell ist zurzeit Außenwerbung zulässig, es sei denn, sie wirkt verunstaltend oder es tritt eine störende Häufung ein. Wir drehen dieses Prinzip um und sagen, generell ist Außenwerbung verboten und lassen neuen Ausnahmen zu, unter anderem Werbung an Geschäften, Restaurants, an Bushaltestellen, an Litfaßsäulen und noch ein paar weitere Ausnahmen. Die beziehen sich aber dann auch wirklich nur auf Veranstaltungswerbung. Also es soll möglichst keine Produkt- und Dienstleistungswerbung mehr geben, außer an der sogenannten Stätte der Leistung, Geschäfte und Restaurants.
Ja, jetzt bleibt natürlich noch zu wissen, was eigentlich genau die Initiative mit solchen Ausnahmen bezweckt. Also die Ausnahmen, die da in dem Gesetzentwurf festgelegt sind. Also wie ist denn der vermeintlich verträgliche Umgang mit Werbung? Wie sieht denn der aus?
Wir differenzieren durchaus zwischen Produkt- und Dienstleistungswerbung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Veranstaltungswerbung und Werbung für gemeinnützige Organisationen. Nach unserem Konzept soll in Zukunft nur noch Veranstaltungswerbung und gemeinnützige Werbung zulässig sein. Veranstaltungswerbung, weil wir da ein Informationsinteresse der Bevölkerung als gegeben ansehen. Bei Produkt- und Dienstleistungswerbung sagen wir, das gehört nicht in den öffentlichen Raum. Dafür gibt es Werbeprospekte, die landen meist in den Briefkästen und landen sofort auch wieder im Altpapier. Und der öffentliche Raum ist kein Altpapiercontainer. Und daher sagen wir, Schluss jetzt und wir machen Werbung gegen Werbung. Also wir haben jetzt eine Werbekampagne gegen die Werbewirtschaft gestartet.
Die Initiative Volksentscheid Berlin werbefrei will mit einem Gesetzentwurf die Werbeflächen Berlins grundlegend verändern. Dazu hat die Initiative ein sehr engagiertes wie auch komplexes Gesetz geschrieben. Dazu haben Sie hier einige Aspekte auch gehört. Was dabei als erstes sehr augenfällig ist bei dem geneigten Skeptiker, das sind natürlich die Kosten. Also durch das Umsetzen des Gesetzes an sich geht nicht nur Geld verloren. Was interessiert uns das, fragen Sie sich vielleicht, aber warten Sie ab. sondern es wird der Stadt diese Idee vermeintlich auch nicht gefallen, wo sie dann doch Unternehmen verbietet, den öffentlichen Raum in Beschlag zu nehmen, die Unternehmen, die den Berlin als Wirtschaftsstandort prägen. Auch wenn mir Werbung im öffentlichen Raum ganz schön auf den Senkel geht, selbstverständlich findet man zu dem Entwurf recht schnell neben Fürsprechern auch Gegenstimmen. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, der positioniert sich zu dem Thema kritisch. Der Sprecher Mike Dukow, der meint, kommerzielle Kommunikation generell und somit auch Außenwerbung sei nicht nur zentrale Informationsquelle für die Konsumenten, sondern sie haben auch eine große Bedeutung sowie unmittelbare Vorteile für Berlin als Wirtschaftsstandort und als Gemeinwesen. Soweit zu der Ahnung, die ich auch schon vermittelt habe. Obwohl ich die Idee an der Oberfläche in der Sache recht gut halte, bin ich davon überzeugt, dass Berlin in dieser kommerziellen Welt auf Werbeflächen vielleicht auch angewiesen ist. Das liegt daran, wie unsere kommerzielle Gesellschaft aufgebaut ist. Das heißt, die Stadt Berlin ist nicht anders in der Lage als mit Geld, ihre Bewohner, die Menschen, die da leben, auch zu versorgen. Es gibt gar keine Konzepte, die irgendwas anderes zulassen. Von daher sollte man sich hier vielleicht dann auch ein bisschen grundlegender und in größeren Rahmen über kommerzielle Verwertungslogiken Gedanken machen und nicht Berlin jetzt erstmal irgendwie die Einnahmequelle unterm Arsch wegziehen. Es geht hier nämlich um zweistellige Millionenbeträge, auf die Berlin verzichten müsste, unter anderem, weil Berlin da diese Werbeflächen auch vermietet. Es muss hier auch grundlegender, größer diese Sache gedacht werden, um daraus auch den Nutzen ziehen zu können. Denn die Verwertungslogik wird ja um Berlin nicht drumherum fahren. Berlin ist dennoch darauf angewiesen, dann mit seinen Unternehmen da irgendwie die Menschen durchzubringen. Und dazu braucht es andere Konzepte. Da können wir nicht der Verwertungslogik die Werbeflächen entziehen und dann meinen, dass damit irgendwas viel, viel besser ist als vorher. Nun muss man sich also fragen, ob an den Worten von Mike Lukow vom Zentralverband der deutschen Wirtschaft, ob an seinen Worten nun wirklich auch was dran sein könnte, wenn er eben sagt, Berlin würde so ein Gesetz als Wirtschaftsstandort schaden. Ich wünsche Berlin natürlich, dass dieses Gesetz durchkommt. Ich wünsche Berlin aber noch ein bisschen mehr, damit die Folgen für die Bürger in Berlin nicht zur Katastrophe wird. Denn ich wünsche Berlin Alternativen zur Verwertungslogik im öffentlichen Raum. Ich bin nur der Ansicht, dass ein Werbeverbot nicht mehr ist als ein Tropfen auf dem sprichwörtlichen heißen Stein. Es scheint hier eher ein verzweifelter Hilferuf aus der Mitte der verkauften Welt, dieser Gesetzentwurf. Und mehr ist er vielleicht auch nicht, wenn man bedenkt, wie weit der Weg zu einem Volksentscheid noch ist, der so ein Gesetz durchbringen könnte.
Die erste Stufe, man reicht den Gesetzentwurf ein. Dann wird die sogenannte amtliche Kostenschätzung erstellt von der Senatsverwaltung, von der Zuständigen. Die müssen wir auf die Unterschriftenlisten mit drauf machen. Also derjenige, der uns unterstützen will, muss wissen, was kostet dieses Gesetz am Ende. Im nächsten Schritt sammeln wir 20.000 sogenannte Unterstützerunterschriften. Wenn wir die haben, wird das Gesetz geprüft, ob es zulässig ist nach der Berliner Verfassung und nach dem Abstimmungsgesetz. Und im nächsten Schritt berät 4 Monate lang das Abgeordnetenhaus darüber. Da können die das annehmen oder die sagen, wenn die es annehmen, dann ist unser Verfahren fertig, wir haben unser Ziel erreicht. Wenn die sagen, nee, lehnen wir ab, dann haben wir 4 Monate Zeit, 200.000 Unterschriften zu sammeln. Kriegen wir die zusammen in den 4 Monaten und sind die auch alle gültig, dann findet binnen 4 Monaten der sogenannte Volksentscheid statt.
Mehr Informationen zu dem Ansinnen der Bürgerinitiative, die Berlin werbefrei machen will, naja, nicht unbedingt werbefrei, aber zumindest die Werbung in ganz grundlegende Schranken verweisen will, wenn Sie dazu nähere Informationen wollen, auf berlin-werbefrei.de erfahren Sie da mehr.
So viel also zur Bürgerinitiative Berlin werbefrei, die sich da Elisabeth angeguckt hat. Und das Fazit, was wir hier raus mitnehmen können, ist grob gesagt, es muss wohl größer gedacht werden und vor allem weitläufiger bei den Forderungen. Wer bei seinen Forderungen schon scheinbar weitläufig gedacht hat. Das ist der Bundestag. Der hat eine neue rechtliche Grundlage für den Einsatz von Staatstrojanern beschlossen, nämlich mit der Forderung oder dem Wunsch, schwere Straftaten zu verhindern. Und dieser Staatstrojaner oder dieses ganze Überwachungsding da, das ist ja für uns nichts Neues, auch hier nicht in den Mediennachrichten. Einmal mehr berichten wir also jetzt hier über die Staatstrojaner, denn laut einem geheimen Dokument will das Bundeskriminalamt noch dieses Jahr Messenger-Apps wie WhatsApp und Co. hacken lassen. Das Ganze hat sich Alex angeschaut.
Vor einem Monat hatte der Bundestag den Einsatz von Staatstrojanern massiv ausgeweitet. Darüber hatten wir auch hier auf Radio Korax berichtet. Bisher durfte das Bundeskriminalamt Geräte hacken, um internationalen Terrorismus zu verhindern. Jetzt soll die Polizei auch in Geräte eindringen können, wenn sie ein Telefonat abhören darf, also sprich tausendfach. Um dies dann auch in der Realität umsetzen zu können, rüsten die Behörden ihre Spionagesoftware weiter auf. Der Staatstrojaner soll Smartphones hacken und bei sämtlichen Messengern mitlesen können. Ein zweiter gekaufter Staatstrojaner kann dagegen noch mehr als gesetzlich erlaubt. Diese Informationen stammen aus einem geheimen Bericht des Innenministeriums, welche auch das Online-Portal netzpolitik.org in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen auf ihrer Internetseite veröffentlichten. Wir schauen jetzt kurz ein paar Jahre zurück, denn bereits vor über 10 Jahren wurde der Bundesnachrichtendienst schon einmal beim Hacken erwischt. Dabei hatte der BND den E-Mail-Verkehr des damaligen afghanischen Wirtschaftsministers Farhang beobachtet. Das Bundeskriminalamt darf erst seit dem Jahr 2009 rechtlich in fremde Geräte eindringen. Aufmerksamkeit bekam das Thema vor allem durch den Chaos Computer Club. Dieser wies im Jahr 2001 nach, dass die eingesetzte Software des gekauften Staatstrojaners technisch mehr konnte, als sie eigentlich damals rechtlich durfte. Daraufhin gab es ein großes PR-Desaster und das Bundeskriminalamt richtete sich ein sogenanntes Kompetenzzentrum für IT-Überwachung ein. Was dabei etwas verwundert ist, dass die 30 Stellen, die für dieses Kompetenzzentrum für IT-Überwachung eingeplant waren, erst letztes Jahr komplett besetzt wurden. Zeitgleich zur Fertigstellung hat Innenminister Thomas de Maizière die sogenannte zentrale Stelle für IT im Sicherheitsbereich ins Leben gerufen. Diese Stelle soll für alle Behörden von Bund und Ländern eigene Staatstrojaner entwickeln. Bisher hat das Bundeskriminalamt einen Staatstrojaner entwickelt. Dieser nennt sich Remote Communication Interception Software, also kurz RCIS. Letztes Jahr wurde dieser dann vom Innenministerium freigegeben. Da diese RCIS-Version, also diese 1.0-Version, aber nur Skype auf Windows abhören kann, arbeitet das Bundeskriminalamt seit einem Jahr an einer zweiten Version. Damit sollen auch Smartphones wie Android und iPhones infiziert und Messenger-Apps wie WhatsApp und auch Signal mitgelesen werden können. Geplant ist, diese Erweiterung noch in diesem Jahr fertig zu programmieren und dann für den Einsatz freizugeben. Doch wie gerade schon erwähnt, setzt das Bundeskriminalamt nicht nur auf seine eigens entwickelten Staatstrojaner, sondern auch auf Trojaner von anderen Unternehmen. Falk Garbsch vom Chaos Computer Club sagte dazu Folgendes.
Sobald die Zugriffsmöglichkeiten per Gesetz in Kraft sind, schert sich niemand mehr um die Versprechen, die einst gegeben wurden. Jetzt werden zum Staatshacken wieder Dienstleistungen von Unternehmen in Anspruch genommen, in die kein Beamter oder Kontrolleur hineinschauen durfte. Man vertraut stattdessen den Zusicherungen und Präsentationen von kommerziellen Anbietern, deren Leumund nur unter Diktatoren fabelhaft ist. Das staatliche Hacken weiterhin als eine bloße Überwachungsmaßnahme wie jede andere zu verkaufen, ist angesichts der jetzt veröffentlichten Papiere eine dreiste Entstellung der Wahrheit. Kaum ist das Staatstrojanergesetz durch den Bundestag, geht der Staat einerseits auf Shoppingtour bei mehr als zweifelhaften Anbietern und lässt sich andererseits bei seiner Trojaner-Eigenentwicklung von niemandem in die Karten schauen. Wie nebenbei wird ein Trojaner-Arsenal aufgebaut, als sei es schon normal, dass der Staat die Digitalhirne seiner Bürger hackt.
Die kommerzielle Variante, auf die das Bundeskriminalamt momentan setzt, ist Finn Fischer. Die Behörde hat dieses international berüchtigte Überwachungspaket schon 2012 gekauft, ursprünglich als Übergangslösung bis zur Fertigstellung dann von RCIS. Mittlerweile hat das Innenministerium die Begründung aber gewechselt. Jetzt dient FinSpy als Ersatztrojaner, falls die Eigenentwicklung mal wieder enttarnt wird. Der eigentliche Grund dabei könnte aber sein, dass FinSpy all das kann, was der staatseigene Trojaner RCIS eben nicht kann. FinSpy ist immens mächtig und wird als sogenanntes komplettes Portfolio des Hackens beworben. Die Software kann mehr, als das deutsche Gesetz erlaubt. Aus diesem Grund setzt das Bundeskriminalamt FinSpy bis heute noch nicht ein, obwohl es schon vor 5 Jahren bezahlt wurde. FinSpy gibt einen vollen Zugriff auf infizierte Systeme. Danach gibt es vollen Zugriff auf jegliche Kommunikation inklusive Skype und andere SSL-verschlüsselte Kommunikation. Voller Zugriff auf alle Dateien, Keylogger und Überwachung durch Webcam und Mikrofon sind natürlich auch mit enthalten. Die Software läuft ebenfalls auf allen großen Betriebssystemen, also Windows, Linux, Mac und Co. und bleibt von den 40 großen Antivirenprogrammen unentdeckt. Mittlerweile hat der Hersteller die Software schon 3-mal überarbeitet. Die neueste Version wird noch immer auf Rechtmäßigkeit geprüft. Das Innenministerium hofft aber nach wie vor, FinSpy bald für den Einsatz dann freigeben zu können. Die Frage, ob der Staat Schadsoftware überhaupt braucht, wird mittlerweile nicht mehr hinterfragt. Vor 2 Jahren kam das Strategie- und Forschungszentrum Telekommunikation vom Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Verfassungsschutz zu der Auffassung, es gebe keine grundrechtsschonende Alternative zu diesem Trojaner-Einsatz. Seitdem wurde die intensivste Überwachungsmethode des Staates zum Alltagsinstrument ausgeweitet. Eine Entwicklung, die auf jeden Fall sehr gefährlich ist.
Das also als Kommentar von Alex zum Staatstrojaner, über den jetzt laut einem geheimen Dokument das Bundeskriminalamt schon ab diesem Jahr Messenger-Apps wie WhatsApp und Co. hacken lassen möchte. Dass nicht nur solche Austauschplattformen künftig stärker kontrolliert werden sollen, sondern auch im Netz bereits bestehende Strukturen Meinungsbilder schaffen sollen, das kann man ja durchaus auch als Kern der Social Media begreifen. Das ist dann auch nicht neu, dass nicht nur Freunde und Bekanntenumfeld unser Wissen, unsere Meinung und unsere Weltverständnisse übers Netz prägen können, sondern dass das Netz da natürlich auch ermöglicht, dass Institutionen oder Personen das tun, die uns in der Realität eigentlich viel ferner stehen, wenn man das so sagen kann. Auch im Politischen kommt das dann immer wieder zum Tragen. Einige Strategien, wie da Meinungen gebildet und Wähler angeworben werden, mögen da jedem bekannt sein. Einige derer, auf die Marc jetzt im Folgenden blickt, sind aber auch für den einen oder anderen von euch vielleicht noch neu.
Eine rhetorische Frage zum Einstieg. Wer von euch hat schon mal eine erkenntnisreiche Diskussion auf Facebook geführt? Also ich kenne niemanden. Dabei versprach der Siegeszug von Social Media und dem Web 2.0 neue Wege der Kommunikation, des Austausches, ja gar der Partizipation. Und jetzt? Die Realität? Rasante Verbreitung von Falschmeldungen, Hate Speech, Shitstorms, Katzenbilder und Fotos von eurem schlecht gekochten scheiß Mittagessen, das mir schon den Appetit vom Ansehen versaut. Herzlichen Dank, Social Media. So viel zur persönlichen Klosse. Aber gerade die Verbreitung von Falschmeldungen im Internet, neudeutsch Fake News, stellt einen nicht zu unterschätzenden Faktor auch für den Bundestagswahlkampf dar. Bundestagswahlkampf im Netz, das bedeutet für die Parteien hauptsächlich Facebook, Facebook, Facebook. Mit 30 Millionen aktiven Nutzern allein in Deutschland bietet die Website ein riesiges Publikum für die Botschaften der Parteien. Allerdings liegt das Durchschnittsalter bei Facebook mittlerweile bei 35 Jahren. Die größten Wachstumszahlen verzeichnet das Unternehmen laut unterschiedlicher Studien bei der Altersgruppe zwischen 45 und 45 Jahren plus. Sprich, bei der Generation, die bei Weitem nicht als Digital Natives bezeichnet werden können. Wenn man betrachtet, wie schwer es bereits eigenen Altersgenossen fällt, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, kann man sich in etwa vorstellen, welche Probleme Menschen damit haben können, die den Großteil ihrer Lebenszeit Informationen aus relativ zuverlässigen Quellen bezogen haben und eine, nicht bös gemeint, aber eine gewisse Naivität veröffentlichten Publikationen gegenüber haben. Fake News für den Wahlkampf zu benutzen, das betreibt in Deutschland vor allem die AfD mit nicht unerheblichem Erfolg. Die Facebook-Seite der Partei hat deutlich mehr Facebook-Fans als die der anderen Parteien. Angebliche Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für Schweden aufgrund der hohen Migration zu verbreiten, ist nur eins der Beispiele des Repertoires der Social-Media-Tätigkeit der Partei. Dass es keine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Schweden gab, sei hierbei nochmal kurz beiläufig erwähnt. Für Hannes Ley ist das Erfolgsrezept der Partei auf Facebook:
Die AfD-Politiker und ihre Sympathisanten sind überall auf der Plattform aktiv. Sie tragen ihre Botschaften raus aus der eigenen Filterblase und erreichen so viel mehr Leute.
Hannes Ley ist Gründer der Facebook-Gruppe Hashtag Ich bin hier, welche sich für eine bessere Diskussionskultur im Netz einsetzt. Mit mittlerweile 36.000 Mitgliedern erhielt die Gruppe dieses Jahr den begehrten Grimme Online Award. Ziel der Gruppe ist es, moderaten Meinungen Gehör zu verschaffen und ohne Polarisierung Erfolg im Social Web zu erreichen. Als Gründungsgrund gilt außerdem der herannahende Bundestagswahlkampf 2017. Der Versuch der Verrohtheit der Sprache in den Kommentarspalten von Facebook entgegenzutreten ist sicherlich gut gemeint, aber für mich, Achtung subjektiv, ein Kampf gegen Windmühlen. Aber die Gründung der Gruppe zeigt vor allem eins: Die Parteien haben das Internet immer noch nicht verstanden. Von Grünen, CDU, SPD, FDP und Linken wird das Internet immer noch zu zentralistisch gedacht.
Die etablierten Parteien hängen 2 Monate vor den Wahlen Plakate auf, veröffentlichen ein paar Posts auf ihrer Facebook-Seite. Und irgendjemand denkt sich noch einen Hashtag aus. Das reicht nicht, das funktioniert nicht.
So Ley in einem Spiegel-Online-Interview. Die Facebook-Gruppe ist vor allem ein Gegengewicht zum dezentralen Wahlkampf in den Kommentarspalten von Seiten der AfD. Die Problematik, dass sich der Wahlkampf im Netz vor allem auf Facebook abspielt, bringt mit sich, dass junge Wähler wieder einmal nicht erreicht werden. Der Anteil der Facebook-Nutzer unter 24 Jahren sinkt seit Jahren beständig und ist auch in einem gewissen Maße nachvollziehbar. Wer will schon, dass die Eltern Zugang zu den eigenen Social-Media-Tätigkeiten haben und diese dann noch peinlich kommentieren könnten oder über jede Flirt-Tätigkeit bestens Bescheid wissen? Die jungen Menschen sind im Internet auf Instagram oder Snapchat. Auf den wenigen Snapchat-Accounts von Politikern oder Parteien herrscht allerdings gehende Leere. Wohl auch deshalb, weil sich Snapchat nicht so gut planen lässt und vor allem, weil es sehr zeitintensiv ist. Aber um die anfängliche Frage wieder aufzugreifen: Wer von euch hat schon mal eine echt erkenntnisreiche Diskussion auf Facebook geführt? Ich denke nicht, dass jemand durch eine Facebook-Diskussion wirklich dazu angeregt wird, die eigene Meinung zu überdenken. Aber da das Internet doch tatsächlich hilfreiche Tools zur Meinungsbildung hervorbringt, gibt Anlass zur Hoffnung. Bezüglich der Bundestagswahl 2017 sind 2 dieser Tools der Wahl-O-Mat und ein Service der Seite abgeordnetenwatch.de. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung sollte mittlerweile eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Er versteht sich als Orientierungshilfe für die Zweitstimme bei Wahlen. Indem man selbst Fragen zu politischen Themen beantwortet und der Wahl-O-Mat die Übereinstimmung mit den Wahlprogrammen der Parteien auswertet. Abgeordnetenwatch hingegen bietet einen Service an, der es möglich macht, eine Hilfe bei der Erststimme zu sein. Alle Kandidaten, die um einen Direktkandidat in meinen Wahlkreis kandidieren, sind über diese Seite zu erreichen. Damit ist gemeint, dass man ihnen Fragen stellen kann und auf diese Weise herausfindet, wofür diese Politiker eigentlich stehen. Die Handhabung ist da denklich einfach. Man gibt seine Postleitzahl ein und sieht auf diese Weise, wer kandidiert und auf welche Fragen die Person eventuell schon geantwortet hat. Falls eine Frage mir unter den Fingern brennt, kann ich diese nun bequem von zu Hause aus stellen und nach einer gewissen Bearbeitungszeit durch die Moderatoren der Seite wird diese Frage dann an den Politiker weitergeleitet. Ziel des eigentlichen Lobbyismus-Watchblocks ist es, eine transparente, selbstbestimmte Gesellschaft zu fördern. Und mit diesem Schlusswort kann ich sagen, es gibt noch Hoffnung, auch im Internet.
Das war hier also ein Kommentar von Marc zu dem Wahlkampf der Parteien im Internet, da vor allem über Facebook. Und hier zum Ende hin hat er den Tipp gegeben zu dieser Seite, zu diesem Wahl-O-Mat, den er da angesprochen hat. Ich weiß nicht, wie da das Meinungsbild so bei unseren Zuhörern ist, aber ich kann von diesem Wahl-O-Mat tatsächlich nur abraten, da ich finde, dass die Algorithmen, mit denen dieser arbeitet, doch noch irgendwie sehr unausgereift sind und man dann schnell mal auch als jemand mit links offen ausgerichteten politischen Meinungen und Haltungen da schnell auch mal auf die AfD zugeteilt werden kann, die dann besser zu einem passt als die CDU/CSU, beispielsweise einfach nur dadurch, dass sie halt nicht so konservativ ist. Also es bleibt vielleicht in Frage zu stellen, was so ein Wahl-O-Mat bringt. Das ist ja aber vielleicht auch schon hier von Marc an der Stelle ein bisschen deutlich geworden. Damit war es das aber auch schon wieder mit unseren Mediennachrichten zu hören hier in allen tagesaktuellen Magazinen auf Radio Korax sowie auch im Pi-Radio und auf Frapo oder auch für alle, die jetzt vielleicht in der Mitte eingeschaltet haben, doch aber gerne das Ganze gehört hätten. Auf unserer Internetseite ist das Ganze nochmal nachzuhören auf radiokorax.de nämlich. Und mit diesem Hinweis verabschiede ich mich aus den Mediennews und sage bis nächste Woche und übergebe damit zurück ins tagesaktuelle Magazin.